Okay, dann machen wir gleich weiter. Mit einem Gebet. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Das werden wir machen. O großer Vater im Himmel, danke, dass du uns diese Zeit geschenkt hast. Dass du durch jeden Tag mit uns gehst, Herr. Und ich danke dir, dass wir uns frei versammeln können, dass wir uns, ja, keine Angst haben müssen. Herr, ich danke dir für dein Wort und all das, was wir daraus holen können. Ich bitte dich, Herr, nimm all das aus von uns weg, aus unseren Köpfen, was uns von dir ablenkt. Und lass uns wirklich, wirklich ganz für dich da sein. Sprich du zu uns durch dein Wort, durch deinen Geist, in unser Herz hinein. Amen. Ihr könnt euch setzen. Man merkt jetzt, dass der Winter näher kommt, nicht wahr? Ich habe das, fand das sehr gut, was in der ersten Stunde stand, ich bin das Licht der Welt, dass wir das auch wissen können, auch wenn es hier wenig Licht gibt, dass es in Jesus Licht gibt. Ich denke mal auch, es ist gerade in dieser Jahreszeit, also nicht nur, aber besonders für mich empfinde ich, wichtig, dass wir die Gemeinschaft zueinander suchen. Dass wir diese Worte ernst nehmen, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Und war das wichtig, also mir ist das wichtig, deshalb einfach ein kurzer Rückblick auf die Themen, die wir bisher besprochen haben. Die Grundlage für unser Leben, was uns als Gemeinde betrifft, unsere Gemeinschaft zusammen, ist, dass wir alle Glieder am Leib Jesu sind. Wir gehören zusammen. Wir sind Teil von seinem Leib, er ist der Haupt. Wir sind dadurch miteinander verbunden und nicht einfach so unabhängig voneinander. Wir wissen auch, weil wir alle Liebe von Jesus empfangen haben, geben wir Liebe weiter. Vor allem einander. Wir lieben, weil Jesus uns geliebt hat. Und weil wir alle zur gleichen Familie gehören, dann wollen wir aufeinander achten, einander ehren, herzlich miteinander umgehen und sollen auch eines Sinnes sein. Also eines Sinnes heißt natürlich nicht, dass wir das gleiche denken, sondern wir das gleiche Ziel haben. Wir wollen hin, dorthin, wo Jesus ist. Und dann hatten wir eben letzte Woche einander annehmen. Nehmt einander an. Das ist eigentlich fast eigentlich das zusammen, was die anderen auch sagen, weil es behaltet, dass wir diese Person, der uns gegenüber ist, dass wir die als Person wahrnehmen, als ein Mensch von Gott geschaffen, von Gott geliebt. Das ist wichtig, weil auch wenn ein Mensch sich angenommen fühlt, dann ist man eher bereit, sich zu öffnen, ist man eher bereit, Korrektur anzunehmen, ist man eher bereit, auf den anderen einzugehen. Am Ende von dem Abschnitt, was wir letztes Mal, die letzten zwei Wochen betrachtet haben, sprach Paulus noch ein Thema an, wo ich ja lange dran geknabbert habe, weil es ist ein wichtiges Thema auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es wird so oft missbraucht und falsch angewendet. In Römer 15, Kapitel 14, da sagt er, ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das Erste, was ich gedacht habe, okay, wenn du das Wort hörst, ermahnen, was springt so ins Auge? Was ist das erste, woran du denkst?
Du.
Erhobene Zeigefinger. Ja. Ich denke immer an die Mahnung, die man bekommt, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt hat oder vergessen hat. Ja. Gibt es auch eine Mahnung, es ist nicht die gleiche wie ermahnen, aber ähnlich.
Es hat schon einen negativen Touch.
Ja. Es hat viel, also es hat schon eine gewisse negative Bedeutung. Oft, weil man das selbst erlebt hat, aus etwas, was wirklich hart ist und lieblos.
Eigentlich ist es ein Hinweis eher.
Ja, von ideellen Sinn, aber ich rede davon, also das Erste, woran man denkt, ist eben dieses erhobene Zeigefinger. Was es nicht sein soll. Und deshalb, ich will mal, dass wir uns mit diesem Wort befassen. Wir dürfen es nicht einfach ignorieren, weil es uns nicht passt. Wir müssen es auch ernst nehmen. Und wir sollen Dinge nicht ablehnen, nur weil wir negative Erfahrungen damit hatten. Eine hilfreiche Stelle für mich, als ich mal mich mit diesem Thema angefangen habe zu befassen, ist in 1. Thessalonicher. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen, ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, hilft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Hier ist das gleiche Wort im Griechischen, das heißt hier weist zurecht. Also ich finde das wirklich ein gutes Wort, weil der Gedanke zurechtweisen ist einfach, man ist irgendwie ein bisschen vom Weg abgekommen und sagt, okay, Moment, wir weisen auf den richtigen Weg hin. Das ist der Gedanke, den wir damit meinen. Und dieses ungeordnete Leben, nur damit ihr es nicht falsch versteht, das heißt nicht, dass man nicht vergisst, mal seine Socken in die Kommode zu packen oder wo auch immer. Ungeordnetes Leben heißt, also in dem Zusammenhang, wie Paulus es geschrieben hatte, dass die Menschen nicht arbeiten wollen, die leben von anderen Menschen und machen sich das Leben möglichst leicht. Und Paulus, so da brauchst du eine Korrektur. Weise zurecht auf das, was Gott will. Wir sind als Nachfolger von Jesus mit ihm unterwegs. Wir sind unterwegs mit Jesus hinter ihm her. Und da wollen wir Menschen hinweisen, wenn sie davon abkommen. Wenn wir es so verstehen, das passt eigentlich. Wenn jemand in Gefahr ist, diesen Weg zu verlassen, dass wir, okay, Moment, da geht's lang. Wir sind auf dem Weg gemeinsam. Das ist so ein bisschen wie Paulus den Korinthern schrieb. Er sagte zu ihnen, ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen, ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Wieder auf den richtigen Weg, das ist dieser Gedanke. Eine Korrektur. Und das ist so ein bisschen in dem Wort drin. Ich bin kein Experte in Griechisch. Aber es gibt zwei Worte, die immer wieder so ein bisschen in diesem Zusammenhang auftauchen. Das eine, Nymphateo, das ist mehr ein Warnen, ein Zurecht, diese Idee, dass wir hier haben, zurechtweisen. Und es ist immer eine mit verbunden, es ist nicht einfach, wenn wir sagen, okay, lehren, das ist nicht einfach, dass man hier steht und lehrt, sondern es ist schon eine Korrektur in dem Begriff drin. Eine Korrektur von dem, wie du Dinge siehst, wie du denkst und so. Und dann gibt es eine andere, das heißt Parakaleo, das ist mehr trösten, ermutigen, Mut machen, um etwas bitten. Das hatten wir im 1. Thessalonicher gerade gesehen, wo er sagt, weist die Unordentlichen zurecht, ermutigt denen es an Selbstvertrauen fehlt, also den Schwachen. Dieser Gedanke, beide Begriffe tauchen immer wieder auf, aber die eine ist also definitiv öfters. Also dieses Parakaleo, dieser Gedanke von Trösten, Ermutigen, das taucht mehr als 100 Mal auf. Das andere, Nuthetheo, mehr so 8-9 Mal. Und so sieht man schon ein bisschen diese Gewichtung. Und sage ich einfach mal, auch wenn es nicht so oft vorkommt, hat es seinen Platz. Es geht nicht umsonst, dass es da ist. Wir können nicht damit abtun, dass wir sagen, okay, die anderen machen das. Jemand anders macht das und wir hoffen, dass irgendjemand, wir sehen, dass eine Korrektur nötig ist und irgendwer wird sie schon ansprechen. Das wird schon klappen. Nein, gehen wir zurück zu diesem Vers. Wenn wir diesen Vers lesen, dieses Wort ist eindeutig nicht eingeschränkt auf irgendwelche Ältesten, Pastoren oder was auch immer. Es steht hier, einander ermahnen, einander zurechtweisen. Und Paulus ist zuversichtlich, dass alle in der Lage sind, das zu tun. Ihr seid fähig, sagt er. Aber es gibt, wir dürfen jetzt nicht an die letzten Worte klammern, wir müssen das alles einbeziehen, denn er hat gesagt, er war überzeugt, er hat die feste Überzeugung, dass sie voller Güte sind, dass sie mit aller Erkenntnis erfüllt sind und dass sie einander ermahnen können. Also alle drei passen zusammen. Wir dürfen nicht nur eine nehmen und die andere nicht. Und dieser Gedanke, nehmen wir diese anderen zwei, die erstens voller Güte, das ist hier, wenn jemand wirklich gute Beweggründe hat, wenn jemand wirklich im eigenen Leben bewusst mit Jesus geht, wenn jemand Gottes Güte erlebt und einfach weitergeben will. Das voller Güte heißt, dass Menschen das auch merken, dass ich Gutes will. Nicht nur, wenn ich jemanden korrigieren muss, sondern immer. Wir geben Gutes weiter, weil Gott Gutes in unserem Leben gegeben hat. Unser Leben ist voller Güte, weil Gott uns Gutes, wir nehmen Gutes von Gott an. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir das auch in unserem Leben. Zusätzlich sagt er, er ist überzeugt, dass sie mit aller Erkenntnis erfüllt sind. Was heißt das eigentlich? Die Erkenntnis ist erstmal Gottes Willen, dass wir wissen, was Gott will, dass wir das in der Schrift erkennen, lernen, kennenlernen und erkennen. Das haben wir schon heute Morgen, hat Kyle schon erwähnt in seinem Brief, oder beziehungsweise in dem Brief an die Kolosser, hat diese Worte gesagt: Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Liebe für Gott. Wie viel Platz gibst du in deinem Herzen für Gottes Wort? Für das Wort von Christus? Wie viel Platz nimmt es ein? Wie wichtig ist es dir? Diese Worte sollen Platz im Leben haben, dass wir wirklich immer wieder mehr lernen wollen, mehr von dem Wort lernen wollen und das für uns aufnehmen. Und das ist interessant hier, ich habe den Eindruck hier, okay, er sagt auch, man kann auch, indem man Lieder singt, Gottes Wort lernen. Ja? Vor allem die Psalmen, es gibt einige Psalmen, die vertont sind und die sind wirklich, die kann man gut lernen. Das ist alles Möglichkeit. Und dieses erfüllt mit aller Erkenntnis heißt, dass man ist fähig, auch Korrektur zu machen. Aber hier muss man aufpassen. Da muss ich nur dazu ergänzen, dass wir, wenn wir einander hier, wie es hier steht, einander lehren und einander ermahnen, dass wir sicher sind, dass das wirklich Gottes Wort ist und nicht einfach etwas, was mir passt. Oder Regeln, die man von anderen übernommen hat. Und ich habe mir überlegt, okay, wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich bin in etwa der Älteste hier. Ja. Aber wenn ich zurückdenke an früheren Jahren, da gab es bestimmte Dinge, die praktisch als wie Gottes Wort also praktisch gleichgestellt wurden. Regeln, die aber nicht im Gotteswort waren. Ich nenne ein paar. Hatte ich auch so ein bisschen mit meiner Frau, haben wir uns unterhalten. Es war wirklich wie gesetzt in bestimmten Orten, oder Gemeinden, dass Frauen keine Hose zum Gottesdienst trugen. Nur einen Rock oder ein Kleid. Ja, wenn man Gott wohlgefällig sein wollte. Eine Frau sollte keine kurzen Haare haben, nur lange Haare. Das war verpönt. Oder? Ein Mann soll keinen Jeans tragen, wenn er zum Gottesdienst kommt. Und soll möglichst, wenn er vorne steht, einen Anzug haben. Das gehört sich. Es war wie ein Gesetz. Oder das haben wir auch, wir kennen das auch, ein geistlicher Mensch trinkt nie Alkohol. Oder ein wahrer Christ spielt keine Karten. Kartenspiele. Tanzt auch nicht. Oder wenn eine Frau, eine christliche Frau, wo du es nehmen soll, wirklich nie im Leben in eine Baden gehen mit Männern zusammen, sondern nur mit anderen Frauen. Also diese Regel, wir können vielleicht schmunzeln, aber es gab eine Zeit, und vielleicht gibt es auch noch mancherorts, wo diese Regeln wirklich ernst genommen wurden und Menschen gesagt haben, das ist so, soll man Gott wohlgefällig leben. Und wenn man nicht so lebt, dann lebt man gegen das Gebot. Das Problem ist, dass man nirgendwo in der Schrift etwas finden, wo das direkt steht. Man kann das vielleicht ableiten, aber die Sache ist einfach, manchmal korrigieren wir Menschen, wo das gar nicht eine Schrift, eine göttliche Anweisung gibt. Also, mir ist eine Stelle beziehungsweise ein Erlebnis sofort eingefallen, war das mich wirklich sehr traurig gemacht hatte. Und zwar, wir haben gute Freunde, die auch mal vor vielen Jahren in Hildesheim waren. Und sie hat mir erzählt von ihrem Bruder. Also sie selbst, ihre Mutter war ein sehr gläubiger Mensch und ihr Vater aber nicht. Und ihre Mutter hat wirklich, mit ihr und ihrem Bruder waren sie immer in der Gemeinde da und da war es. Und es hat, ich glaube, ihr Bruder war so 13, 14. Und er hat gab es eine Stunde vor der Versammlung, wo er mit den Jugendlichen saßen und die waren alle begeistert von, ich weiß nicht mehr genau was, aber er wollte wirklich Jesus sein Leben geben und sich taufen lassen. Und so voll mit diesen Gedanken ging er dann in den Gottesdienst und hat das kurz leise mit seinen Freunden besprochen, was er machen will. Und er sagte, auf einmal kam ein Ticken von hinten und eine Frau hat sie ermahnt, sie sollen möglichst ruhig sein und nichts sagen, das gehört sich nicht in eine Gemeinde. Dieser Junge ist weggegangen und war nie wieder in einer Gemeinde zu sehen. Und er sagte seiner Schwester, sowas Liebloses hat er, das braucht er nicht in eine Gemeinde zu gehen, um Lieblosigkeit zu erfahren. Und da sehe ich auch, okay, diese Korrektur ist notwendig. Aber wir missbrauchen es so oft, weil es mehr um unsere eigenen Ansichten geht, als dass das wirklich Gott will. Und das ist für mich wirklich hier sehr wichtig. Diese Erkenntnis ist meiner Meinung nach auch eine Erkenntnis von dem Menschen, mit dem man zu tun hat, dass man seine Lage kennt, dass man ihn kennt, denn es ist auch nach dieser ganzen Stelle, wo am Ende es dann steht, nehmt einander an, kurz danach kommen diese Worte. Wenn wir das überlegen, was Paulus hier sagt, dieses erfüllt mit aller Erkenntnis, das ist eben auch die Erkenntnis von den Menschen, ich kenne diesen Menschen, weil ich mich mit ihm beschäftigt habe, weil wir uns angenommen haben, weil wir Geschwister sind im Glauben. So kann ich auch mit diesem Menschen, dann kann ich sagen, in so einer Situation am ehesten eine Zurechtweisung funktioniert. Nun, ein paar Hilfsmittel, also ein, zwei Hilfsmittel aus der Schrift, die uns vielleicht da helfen können. Wir hatten schon diese Stelle in 1. Korinther 4. Was hier mir wichtig ist, ist eben, dass er sagt, ich möchte euch wieder auf den richtigen Weg führen, schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Seine Beweggründe waren wirklich nur, er hat wirklich nur ihr Gutes im Sinn. Denn Paulus hatte in seinem Brief einiges gesagt, was nicht schön war. Also es war hart zum Teil, aber es war notwendig. Und er will sie mit diesen Worten daran erinnern, dass er wirklich, dass es ihm wirklich darum ging, diesen Menschen zu helfen, weil er sie so ins Herz geschlossen hat, weil sie wie seine geliebte Kinder waren. Wir müssen immer wieder uns selbst, unsere eigene Beweggründe hinterfragen, uns reflektieren, warum wir Dinge tun, dass wir wirklich sehen, okay, meine Beweggründe sind richtig. Geht es nur um etwas, was mich nervt, oder ist es wirklich um den anderen Menschen? Diese Korrektur, diese Zurechtweisung kann nur funktionieren, wenn diese Beziehung da ist. Wenn der andere weiß, er schätzt mich. Er liebt mich. Sie will nur das Beste für mich. Wir sehen das auch bei den Ältesten aus Ephesus. Paulus war auf dem Weg nach Jerusalem. Und er hat sich mit den Ältesten aus Ephesus getroffen, praktisch hat einen kurzen Zwischenstopp gemacht, hat sich zu sich gerufen. Und er warnte sie, weil er wusste nicht, ob er sie wieder sieht. Er warnte sie erstens vor den Menschen, die von außen kommen würden, wie so räuberische Wölfe. Und er warnte sie vor Menschen, die auch von innen ausstehen und verdrehte Sachen sagen und versuchen, Leute hinter sich zu bringen. Probleme, die von außen kommen, von innen kommen. Und seine Worte zu ihnen war praktisch, schau auf mich. Er sagt, wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Was ich toll hier finde, ist erstens, man merkt, dass da eine Verbindung ist. Paulus redet hier, dass er unter Tränen das gemacht hat. Es war ihm bestimmt nicht leicht. Und man merkt hier auch, er betont auch, dass es nicht unbedingt Warnungen waren, die in irgendeiner Predigt oder Vortrag waren, sondern er hat jeden Einzelnen ermahnt. Eine Ermahnung funktioniert am besten, wenn es unter 4 Augen ist. Nicht von hier vorne. Und man merkt einfach, dass die Menschen ihm nicht egal waren. Dass es ihm wichtig war. Und dass sie an ihm ein Beispiel nehmen sollen, so soll es sein. Da wollen wir hin. Und das ist eben das, woran wir auch uns immer wieder erinnern müssen. Was ist unser Ziel in der Gemeinschaft? Was ist unser Ziel, wenn wir zusammen sind? Worum geht es eigentlich? Geht es darum, dass wir eine nette Gemeinschaft zusammen sind? Wo wollen wir hin? Im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel, dann können wir etwas Tolles lesen. Er schrieb an Menschen, die wegen ihrem Glauben unter Schwierigkeiten waren. Und er sagte diese Worte: Ihn lebt ihr. Das ist nicht 4,14, das ist 1,8,9. Ich habe irgendwie, der Computer hat was Falsches bis da gemacht. 1. Petrus 1, 8 bis 9. Also die Worte sind richtig. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln, freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens erreicht, die Errettung, die endgültige Errettung eurer Seelen. Er sagt hier, sie haben ihre Schwierigkeiten, die sind vielleicht müde, sie sind vielleicht entmutigt. Und er erinnert sie dran, wo wollen wir hin? Was wollen wir eigentlich? Wir wollen dieses Ziel wieder, Jesus. Wir wollen dieses Ziel, Jesus zu sehen. Jesus sehen, vor ihm stehen, voller Freude. Das ist ein herrliches Ziel. Und er erinnert sie daran, komm, da wollen wir hin. Aber das ist nicht alles, denn Paulus sagt in einer Stelle in Kolosser etwas, was auch wichtig ist, nicht unwichtig ist. Er sagt, deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen, lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Das Ziel ist nicht nur, dass wir eines Tages vor Jesus stehen. Das Ziel ist, dass wir in unserem Leben uns verändern lassen. Wenn hier von vollkommen redet, das Wort kann man genauso sagen, reif oder ganz, benutzt man auch, wenn ein Mensch ausgewachsen ist. Er ist vollkommen. Das heißt nicht unbedingt, dass er perfekt ist, sondern er hat das erreicht, wo er, was er sagt, also physisch, wo er hinkommt. Oder auch ein Frucht kann auch vollkommen sein, weil es eben genau die richtigen Reife hat. Das ist dieser Gedanke, die auch dahin steckt. Und das ist, wo Gott uns hinhaben will. Dass bis zu dem Zeitpunkt, vor Jesus stehen, wir alle gemeinsam dahin gehen und wir arbeiten daran, dass wir mehr und mehr Jesus entsprechen, auch in unserem Handeln, in unserem Charakter, in unserem Leben. Diese Reife ist eben diese Ganzheitlichkeit, dass der Mensch so geworden ist, wie Gott ihn gemeint hat. Und das macht uns da bereit für den Tag, wo wir wirklich vor Gott treten. Nun, zum Schluss einfach zwei Probleme, die ich immer wieder sehe, was mit diesem Thema zu tun hat. Das eine Problem ist, dass man dieses Zurechtweisen oder Ermahnen macht, ohne dass eine Beziehung vorhanden ist. Dass man einfach meint, jetzt muss gesagt werden und man sagt es, ohne dass man den Menschen überhaupt wirklich kennt. Keine Vertrautheit, keine Annahme, das kommt meistens nicht gut an. Auf der anderen Seite ist eben, dass nichts gesagt wird, dass man hofft, andere es sagen, weil man Angst hat vor der Reaktion. Dass man vielleicht abgelehnt wird oder eine negative Reaktion kommt. Das ist genauso falsch. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo Menschen Korrektur brauchen. Und es kommt darauf an, wie. Also mir hilft es auf jeden Fall, wenn ich immer wieder auf Jesus schaue und sehe, okay, wie hat er korrigiert? Manchmal hat er wirklich hart geredet. Was hat er zu Petrus einmal gesagt? Geh hinter mir, Satan. Und nicht nette Worte. Aber wichtig und richtig für ihn. Er hat anders geredet mit den Menschen, die auf der Straße waren, als mit den Menschen, die im Tempel waren. Und ich finde es wichtig, einfach ihn zu studieren und zu sehen, wie er ermahnt hat. Da haben wir jetzt nicht die Zeit dafür, da würde ich gerne das machen, aber da wären wir ziemlich lange hier. Ja. Schaut Jesus an. Denn es gilt, erstens, wir sind hinter Jesus her. Wir folgen Jesus nach. Wir wollen dahin, wo Jesus ist. Wir wollen ihn eines Tages wiedersehen. Und wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Auf diesen Tag, wo wir bei ihm sind. Und ich hoffe, dass ihr euch auch freut. Denn das wird ein herrlicher Tag sein. Da bin ich sicher. Und da wollen wir gemeinsam hin. Beten wir zusammen. großer Vater, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast, um uns zu befreien, um uns anzunehmen als deine Kinder. Lass uns auch in dieser Annahme von dir auch andere annehmen. Wir sind unterwegs hinter Jesus her, auf dich zu. Wir wollen gemeinsam dahin andere einladen und auch andere korrigieren. Gib uns Weisheit, wie wir das machen können. Hilf uns einfach, ja, miteinander, füreinander da sein. Dir gehört alle Ehre, Herr, in Ewigkeit. Amen. So möchte ich allen ermutigen, einfach heute in den Tag zu gehen mit Gott und auch in die Woche, in der Gewissheit, dass wir hinter ihm her sind.